hey, es gibt schon zwei Firmen, die haben das schon gemacht, erfolgreich umgesetzt, Kinderkrankheiten sind schon durch, dann lass uns die dritte sein, lass uns dann aber Gas geben und lass uns in der Adoption wahrscheinlich versuchen, besser zu sein. Weil das ist, glaube ich, das, wo wir auch die ersten anderthalb Jahre sehr, sehr, sehr drauf Wert gelegt haben.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer und Geschäftsführer von BARK und mein Gast heute ist Christian Lang. Und er ist nicht nur für die IT oder Teile der IT verantwortlich, sondern auch vor allem für Analytics und AI bei Stader Pharma. Und wir haben hier ein größeres mittelständisches Unternehmen, was aber im AI-Umfeld einen besonderen Weg eingeschlagen hat. Und zwar sagen sie aktiv, wir wollen nicht die Vorreiter sein, das Lehrgeld sollen andere bezahlen sozusagen. Aber wenn wir dann gewisse Use Cases umsetzen, dann achten wir sehr, sehr stark auf die Umsetzung, auf die Adoption und wollen da dann führend werden. Und wie sie das genau machen, welche Use Cases sie fokussieren, wie ihre AI-Strategie insgesamt aussieht, all das teilt er jetzt in dem Podcast, der wirklich super spannend war und ich glaube, wo man viel lernen kann. Viel Spaß mit Christian. Hallo Christian.
Hallo.
Schön, dass du im Data Culture Podcast bist, Christian.
Ich freue mich drauf.
Ihr macht tolle Sachen mit AI bei Stader und vielleicht fängst du einfach mal an und gibst uns einen gewissen Überblick. Also was macht ihr mit künstlicher Intelligenz bei Stader?
Okay, kann ich machen. Also erstmal vielleicht kurz Christian Lang. Ich leite bei Stader die Bereiche in der IT, die Bereiche westeuropäische IT. Ich leite den Bereich Commercial, also alles, was so Salesforce Marketing, Customer Services und eben alles, was Daten Analytics ist und AI. Ich bin selbst 5 Jahre dabei. Und natürlich hat sich in den letzten, würde man sagen, 2,5 Jahren das Thema AI accelerated, super schnell geworden, super viel mehr geworden. Wir haben angefangen mit einem sehr, sehr, sehr schlanken Team, also ich würde mal sagen mit einer Person und sind da mittlerweile gewachsen, aber so besonders groß sind wir jetzt auch nicht. AI machen wir tatsächlich bei Stader jetzt schon, ich glaube vor 4,5 Jahren haben wir unser erstes größeres Projekt gehabt, aber das ist halt Machine Learning gewesen. Haben damit auch sehr, sehr große Erfolge gefeiert. Und so ein Projekt zum Beispiel wie Demand Forecast, so ein Projekt wie Liquidity Planning im Finance-Bereich haben wir gemacht. Klassisches Machine Learning. Und seit 2,5 Jahren, also eigentlich relativ schnell, nachdem ChatGPT im November 2022 rausgekommen ist, haben wir angefangen, uns natürlich auch mit Generative AI zu beschäftigen. Haben mittlerweile ein eigenes Stader-GPT, was sehr, sehr viel genutzt wird, sehr hohe Adoption hat. Wir nutzen aber auch so Dinge wie Copilot, Copilot Studio jetzt zum Orchestrieren in Kombination mit der Power-Plattform von Microsoft. Aber eben, ja, ich würde sagen, in allen Bereichen poppt jetzt gerade AI hoch und wir schauen uns das immer an, wir bewerten das für Stader, passt das für Stader? Wenn ja, dann gehen wir rein. Wir sind selten die Ersten, aber häufig die, die es danach vielleicht besser machen als die Ersten und sich mehr auf Adoption und auf Change Management konzentrieren.
Da müssen wir gleich auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen. Das ist ja schon mal ein schönes Selbstbewusstsein, das ist super. Und da möchte ich natürlich dann mehr drüber erfahren. Erstmal noch vielleicht ein bisschen zum Kontext. Du sagst, euer Team ist nicht groß. Das heißt konkret, wie viele Leute beschäftigen sich mit AI bei Stader?
Also ich glaube, beschäftigen mit AI sind es mittlerweile sehr viele.
Ja.
Wenn ich jetzt auf unser zentrales Team schaue, dann sind es eher so 4, 5, die sich dort mit AI beschäftigen. Aber da... Also das Analytics-Team sind so ungefähr 20 Leute und eigentlich mehr oder weniger jeder im Analytics-Team arbeitet gemeinsam an dem Thema AI. Das, am Anfang war das vielleicht so zentrales, schlankes Team. Jetzt gehen wir immer mehr in Richtung Democratization of AI und bringen das mehr zu jedem. Wir brauchen immer noch das zentrale Team, um es zu orchestrieren und sicherzustellen, dass wir auch sowas wie EU AI Act konform sind. Ja, als Beispiel, aber das geht jetzt mehr in die Breite und in die Fläche, würde ich vielleicht so sagen.
Ja, ja. Die KI sagt, es gibt ungefähr 12.000 Mitarbeiter bei Stader, stimmt das?
Die KI hat ausnahmsweise mal recht.
Und das heißt natürlich, ein Team von 4, 5 ist dann wirklich nicht groß. Insofern würde ich da natürlich...
Ja, man muss also immer schauen. Erstmal von den 12.000 sind ungefähr die Hälfte Produktionsmitarbeiter. Mhm. Wir gehen ungefähr von 6.000 Office-Workern aus. Mhm. Aber ja, sehr schlankes Team. Funktioniert auch nur, wenn man sich konzentriert. Wir haben Unterstützung von Partnern von außen. Ohne das würde es nicht gehen. Aber durch Konzentration aufs Wesentliche haben wir es geschafft, auch mit anderen Firmen, wo vielleicht 50 Leute drauf arbeiten, und das ist ja eher keine Seltenheit, mitzuhalten. Zumindest am Anfang haben wir da sehr, sehr gut mitgehalten.
Woran misst du das Mithalten?
Naja, also erstmal gehe ich natürlich auch viel auf andere Veranstaltungen, höre mir an, was andere mitmachen, und lerne immer wieder, dass alle nur mit Wasser kochen.
Mhm.
Und wenn ich mir zum Beispiel die Maturity angucke in Bezug auf, wie groß ist die Nutzung unserer AI-Plattformen im Unternehmen, das ist etwas, das man ganz gut messen kann. Und dann ist es bei uns so, dass die Hälfte aller Mitarbeiter unsere AI-Plattformen monatlich nutzen, ja, und sehr viele jeden Tag. Und das ist definitiv ein KPI, wo wir uns anschauen, wo ich sagen würde, da sind wir jetzt nicht hinten dran, sondern ich würde mal eher so vorderes Drittel sehen. Also von den Office-Workern, die wir haben, ungefähr die Hälfte ist bei uns im Monat aktiv auf Stader GPT oder auf Copilot.
Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt große Erfolge gefeiert. Und zwar, du hast es bezogen auf diese, sagen wir, Machine Learning Cases, Demand Forecasting, Liquidity Planning. Gibt es da irgendwie ein Erfolgsgeheimnis, was du teilen kannst? Liegt das in der Auswahl der richtigen Cases oder wie jetzt umgesetzt ist? Oder große Erfolge klingt erstmal gut.
Ja, ich habe mir da viele Gedanken darüber gemacht, weil ja ganz oft liest man die Erfolgswahrscheinlichkeit bei Daten- oder AI-Use-Cases liegt bei unter 20%, also von 10 Projekten vielleicht 2, das aus dem POC-Stadium zu wirklich produktiv gehen. Ich muss sagen, dass es bei uns eher 90% ist. Das heißt, ich glaube, unser Erfolgsgeheimnis hier ist, dass wir extrem nah beim Business sind. Wenn ich das auch gerade mit anderen, ich sag mal, traditionellen, klassischen IT-Abteilungen vergleiche. Wir sind wirklich so nah dran, dass wir sehr, sehr hohes Business-Verständnis haben. Dadurch kommen wir eben selten in die Situation, dass der Business-Need mit dem, was möglich ist und was auch von Ressourcen her möglich ist, nicht zusammenpasst. Ja, also wir machen eigentlich alle unsere Projekte immer so, dass das ein gemeinsames, interdisziplinäres Team ist, mit dem Business, sehr nah am Business. All unsere Analysten, die wir praktisch im zentralen Team haben, kennen irgendwelche Business-Prozesse so gut, dass, ja, ich will jetzt nicht sagen so gut wie das Business, aber schon extrem. Wir haben also Leute, die kennen sich in der Supply Chain extrem gut aus, die nächsten kennen sich in Commercial extrem gut aus, die anderen sind Finanzexperten. Und das nutzen wir hier. Und dadurch ist es so, dass wir eben selten ein Projekt anfangen und danach sagen, oh, Überraschung, geht doch nicht. Mhm. Das Zweite ist es halt, weil wir halt auch nicht die Ersten sind. Also wenn wir ein Projekt machen, dann meistens mit einem Partner, der das schon mal gemacht hat, der da schon Erfahrung hat. Idealerweise haben wir schon Erfahrung damit. Also dadurch, dass die Mitarbeiter halt woanders schon gearbeitet haben und das schon mal gemacht haben. Also das ist eigentlich die Situation, wie wir es machen. Gutes Beispiel, Liquidity Planning. Das ist jetzt keine Rocket Science. Ja, also es gibt ganz viele Firmen, die das schon mal gemacht haben. Dann haben wir es halt auch gemacht. Hoffentlich schlanker und schneller und vielleicht auch kostengünstiger als die anderen, die am Anfang sehr explorativ unterwegs waren.
Mhm.
Also auch jetzt, wenn ich mir jetzt auf Generative AI anschaue, sind wir die, die wirklich explorativ unterwegs sind und sagen, oh, lass uns das mal ausprobieren? Oder sind wir die, die sagen, hey, es gibt schon 2 Firmen, die haben das schon gemacht, erfolgreich umgesetzt, Kinderkrankheiten sind schon durch.
Mhm.
Dann lass uns die dritte sein, lass uns dann aber Gas geben und lass uns in der Adoption wahrscheinlich versuchen, besser zu sein. Weil das ist, glaube ich, das, wo wir auch die ersten 1,5 Jahre sehr, sehr, sehr drauf Wert gelegt haben. Also wenn ich sehe, was die 4, 5 Leute in den ersten 12 bis 18 Monaten, wo wir Startup-GPT hatten, wo wir Copilot hatten, wie viel wir da auf Kommunikation Wert gelegt haben. Also wir haben jede Woche 2, 3 Trainings-Roadshows. Wir haben mittlerweile ein Teams-Channel, wo ein Drittel aller Mitarbeiter drin sind, weil sie sich für Generative AI interessieren und für Automation und für solche Themen, wo wir permanent kommunizieren. Und ich glaube, viele Firmen reden darüber, dass Change Management und Adoption und Kommunikation das Wichtigste ist. Ich glaube aber, wenige Firmen machen es. Das war ein Unterschied bei uns. Wir haben wirklich, das war unser Hauptaugenmerk. Ja, weil ich jetzt so auf Fokus auf Tech versus Fokus auf Adoption und Change Management vergleiche, dann haben wir vielleicht 15% auf Tech fokussiert oder 20% und 80% auf Communication.
Ja, super. Und das ist ja auch so ein bisschen das Credo hier dieses Data Culture Podcasts, ja, dass wir eben die Menschen dafür befähigen müssen, aber auch irgendwie begeistern müssen, die neue Technologie zu benutzen. Und dann kommt als Ergebnis natürlich genau Adoption, also letztendlich auch die wirkliche Anwendung und das Nutzen der Technologie.
Man sieht es heute sehr gut. Am Anfang haben wir nach Use Cases gefragt. Was wollt ihr denn machen?
Mhm.
Da kamen Sachen, ich würde mal sagen, 80-90% hatte nichts mit AI zu tun. Wir waren zum Großteil Automatisierung. Ah, das wäre super. Ich muss hier jeden Morgen die E-Mail schicken, wenn das eine AI für mich machen könnte. Ja, aber das brauche ich keine AI dafür. Das kann heute jede Automatisierungsplattform. Dadurch, dass wir jetzt sehr viel in AI Understanding investiert haben, sind die Use Cases, die wir jetzt bekommen, ganz anders.
Mhm.
Ja, jetzt geht es wirklich um Prozessveränderungen, um Dokumenten erstellen, um mit Daten chatten, um solche Dinge. Also jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, dadurch, dass auch das Business das Verständnis aufgebaut hat, dass die Use Cases, die jetzt kommen, sind wirklich Use Cases, wo wir uns das anschauen würden und sagen, okay, jetzt lass uns da vielleicht irgendein Agent bauen oder sonst irgendwas. Häufig sind es immer noch Automatisierungsanfragen, was uns übrigens egal ist.
Mhm.
Unser Ziel ist, dem Business zu helfen, ob mit AI oder mit Automatisierung, ist zum Schluss egal.
Ja, nee, interessant. Das bedeutet, wenn ich jetzt die Gen-AI-Nutzung vielleicht nochmal besonders fokussieren möchte, du hast gesagt, ihr habt einen Standard-GPT, ihr habt einen Copilot. Bedeutet das, dass eure, ich nenne es mal erste Welle, dann wahrscheinlich mehr so Richtung Personal Productivity war? Also die Leute können das so für sich nutzen, für, was weiß ich, Meeting Minutes, E-Mails, sonst irgendwas. Und du sagst, jetzt kommen die, sag mal, fortgeschrittenen Use Cases. Ist das so die richtige Wahrnehmung?
Ich würde sagen, wir haben von Anfang an auch die Use Cases angeschaut. Aber im Prinzip ist es genau so drauf rausgelaufen, was du gerade zusammengefasst hast. Unsere AI-Strategie besteht aus 4 Bereichen, also 3 wirklich Bereiche und unten drunter die Foundation. Ich fange mit der Foundation an. Das ist natürlich wichtig, dass wir eine Plattform haben, die scalable ist. Wir möchten nicht jeden RUG-Use-Case neu bauen, sondern idealerweise nutzen wir das, was wir da gebaut haben. Und wir müssen natürlich auch eine gewisse Governance haben. Wir müssen natürlich auch EU-AI-Act konform sein und müssen das checken und solche Dinge. Das ist Foundation. Dann gibt es natürlich, und damit haben wir eben angefangen, das ist AI for Workforce. Also ich nenne es immer AI for Everybody. Da ist eben schnell Verständnis im Unternehmen aufzubauen, dass sie es nutzen können. Und natürlich haben wir auch Umfragen gemacht, wie viel Zeit spart ihr ein und so weiter. Und die Herausforderung ist allerdings, dass du diesen Value nicht in der P&L siehst.
Mhm.
Und ich glaube, diese Herausforderung haben jetzt gerade alle Firmen. Und Wir haben uns in den letzten 3 Monaten extrem damit beschäftigt, woran das liegt. Ich glaube immer noch, bin fest überzeugt, dass das wichtig ist.
Mhm.
Workforce Efficiency ist enorm wichtig. Und wenn du das nicht machst, hast du aus meiner Sicht große Probleme in der Organisation. Auch so Fragen mit, welche Leute stellst du zukünftig ein? Wie ist deren AI-Verständnis? Arbeiten die mit oder arbeiten die gegen AI? Und das ist schon wichtig. Also da verändern wir auch, da haben wir unser Recruiting optimiert, dass wir uns eben genau darauf anschauen. Das Zweite ist in der Strategie, AI gibt es in jeder Plattform. Ich glaube, in 3 Jahren wird es keine Plattform mehr geben, die nicht AI anbietet. Manchmal ist es ein bisschen nervig, weil wir alles Gleiche drin anbieten. Aber dass es ein Tool von SAP gibt oder eben Microsoft den Copilot gibt, so wird es in jeder Plattform sein. Und jede Applikation, die es da gibt, müssen wir uns anschauen, müssen schauen, macht es Sinn, das jetzt für Stada zu verwenden, auszurollen, bringt das Mehrwert. Und der dritte, und das ist eben genau das, was du angesprochen hast, das sind so diese Bespoke Use Cases. Das müssen wir uns natürlich anschauen. Was sind Use Cases, die sind für uns relevant? Und auch da gibt es aus meiner Sicht verschiedene Herangehensweisen. Während so ganz pharma-spezifische Use Cases, das ist dort, wo die Prozesse sind, wo wahrscheinlich auch sehr viel manuelle Arbeit ist, da schauen wir uns Custom-Lösungen an, weil die wird es nicht im Standard geben. Ja, wir sind in einem regulatorischen Umfeld, da musst du was eher individuell bauen. Wenn du jetzt aber in so Use Cases bist wie Außendienst, Unterstützung mit einer App, die dir die Next Best Action zeigt, die dir zusammenfasst, was ich über den Kunden wissen muss. Ehrlich gesagt, das gibt es im Standard von vielen Unternehmen. Und deswegen ist eigentlich unsere Strategie, dass wir uns immer auf Standard-Applikationen fokussieren und schauen, was macht Sinn für Stada. Und da auch lieber weniger als mehr, weil jede Applikation, die wir neu einführen, müssen wir auch maintainen. Und bei einem schlanken Team hast du da Herausforderungen. Und eben bei den Use Cases, wo es auch wichtig ist, dass wir vielleicht anders sind als andere oder weil es Nischen-Use Cases sind, da entwickeln wir selbst. Das ist etwas, wo wir zwar schon früh angefangen haben, aber jetzt noch mehr machen. Und da siehst du dann auch einen P&L-Impact. Hoffentlich.
Ja, und aber wenn du das schaffst, den P&L-Impact zu zeigen, dann würdest du dann nicht auch dafür sprechen, vielleicht sogar mehr zu investieren, also das Team zum Beispiel zu vergrößern?
Also, ja, jetzt kommt das Aber. Die Herangehensweise von Stada, und die ich auch voll unterstütze, die ist eben nicht, dass wir erst das Team aufbauen und dann schauen, was machen wir denn mit dem Team, sondern wir machen erstmal Projekte und Use Cases. Und wenn wir merken, oh, das bringt Value, und wir sollten noch mehr tun, dann machen wir mehr. Und dann bauen wir auch das Team aus. Also wir haben jetzt angefangen mit einem Menschen. Und mittlerweile sind wir 4, 5. Und im Oktober startet die nächste Kollegin tatsächlich. Also so Stück für Stück machen wir das schon. Aber immer dann, wenn es Sinn macht. Man muss eins wissen, wir arbeiten sehr viel mit Externen zusammen. Und unsere gesamte Entwicklung ist extern. Und da können wir halt scalen. Ja, wir haben uns halt angeschaut, was ist wertschöpfend, was ist direkt wertschöpfend für unser Unternehmen. Und diese Capabilities, die haben wir in-house. Also was ist das zum Beispiel? Wir müssen die Architektur in-house bestimmen. Ja, weil das ist etwas, was über Jahre hinweg stabil sein muss, wo wir dahinter stehen. Wir müssen, und das ist eben unser Erfolgsfaktor, Business-Verständnis haben. Wir müssen sehr eng beim Business sein. Das heißt, der Austausch mit dem Business, der bleibt bei uns in-house. Aber so Dinge wie Code schreiben, ja, mal abgesehen davon, dass in 2 Jahren die AI den AI-Code schreibt, das brauchen wir nicht in-house.
Mhm.
Ja? Ja, Qualitätskontrolle ist noch in-house.
Ja.
Die müssen wir natürlich auch machen. Irgendjemand muss sagen, ja, das passt so. aber eben nicht Development. Und da können wir dann dadurch scalen. Aber wenn wir merken, wir brauchen mehr Leute, dann Stück für Stück. Auf der anderen Seite muss eins klar sein, wir haben ja gerade gesagt, wir gehen jetzt mehr in die Breite, demokratisieren. Das heißt, wenn ich jetzt sage, wir haben 4, 5 Leute, dann ist es eben nur das zentrale Team. Ich würde schon sagen, dass bei Stada wahrscheinlich 100 Leute auf AI arbeiten, mit AI-Themen arbeiten, sich damit beschäftigen, aber die sitzen halt nicht im zentralen Team.
Ja, okay. Und das führt mich eigentlich zur nächsten Frage. Du hast ja schon gesagt, Demokratisierung der AI, das ist es ja dann eigentlich. Ne? Also es ist ein zentrales Team, aber auch dann viele dezentral. Macht ihr das oder wie koordiniert ihr was? Wie arbeiten die zusammen? Wie tauschen die sich aus?
Sehr viel persönlich, möchte ich so nennen. Dadurch, dass wir so eng mit dem Business zusammenarbeiten, sind da gerade bei den, ich nenne sie jetzt mal AI-Ambassador, die es in den einzelnen Funktionen gibt, sehr enge Zusammenarbeit, persönlich beim Kaffee trinken, ein Call, ein Teams-Meeting. Wir gehen auf die Roadshows, wo wir die Leute treffen, wo wir mit denen zusammensitzen. Also das ist schon sehr eng. Aber wir haben dann eben auch, wie gesagt, diese Community, die wir haben, wo genau die Leute ja auch die Aktiven sind. Also wenn ich jetzt sage, wir haben in der Community ungefähr 2000 Leute sitzen, dann ist es jetzt nicht, dass 2000 Leute zweimal die Woche jeder einen Kommentar schreibt, weil sonst wird mich keiner mehr lesen können. Mhm. Aber so das Kernteam, und da würde ich auch eben die demokratisierten AI-Ambassador sehen, da ist schon ein sehr, sehr, sehr enger Austausch.
Okay. Und das war jetzt, klingt jetzt aber mehr nach informellen Strukturen. Tut ihr denn noch irgendwas? Oder was heißt Community? Gibt es da eine Plattform? Gibt es da jemanden, der das antreibt sozusagen? Was ist das Geheimnis bei euch für eine funktionierende Community?
Ich bin kein großer Freund von künstlichen Regeln. Mhm. Wir arbeiten eng mit allen, mit den Kollegen zusammen. Und es funktioniert. Ich muss dafür jetzt keine Plattform mit Regel aufstellen, wo es heißt, ab sofort ist das die Plattform. Jeder muss einmal in der Woche eine Message absetzen und zum Schluss machst du irgendwo eine Strichliste so, wie viele Messages haben wir denn verschickt? Nein, die Plattform ist super aktiv, also ist bei uns in Teams, ja. Das geht teilweise bis zum Senior-Top-Management hoch. Neue Funktionen in StartGPT, ich habe es ausprobiert, bei mir funktioniert es nicht. Kannst du mal bitte schauen? Und so ist der Austausch da. Sehr, sehr eng. Und das ist nicht definiert, sondern das ist gelebt. Und ich glaube, dass es auch viel, viel stärker ist, als wenn du das so ein Framework da draufsetzt, sondern das muss sich ja entwickeln. Und so hat sich das bei uns entwickelt. Auch diese AI-Ambassador, wir sind jetzt nicht rumgelaufen und haben gesagt, so, jetzt ist der Finance-Bereich, jetzt definierst du mir mal bitte den AI-Ambassador. Das machen wir jetzt zum Teil. Aber in der Realität war das eher so, dass das sich sehr stark rauskristallisiert hat, dass da bestimmte Kollegen auf uns zugekommen sind, immer wieder die Fragen gestellt haben, wir haben mit denen zusammengearbeitet, ich habe da mal eine Idee, was hältst du denn davon? Oh, ich probiere das mal aus. Und so hat sich das entwickelt. Also ich würde sagen, 80% dieser AI-Ambassadors sind nicht announced worden, sondern haben sich von sich heraus entwickelt.
Okay, super. Lass uns mal auf Kommunikation zu sprechen kommen, weil das hast du ja vorhin schon hervorgehoben, dass das eins eurer wesentlichen Themen, aber auch offensichtlich Erfolgsfaktoren ist. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr Einblick geben. Also was macht ihr da alles? Wie kommuniziert ihr? Also was kommuniziert ihr? Wie kommuniziert ihr? Das wäre nochmal toll, da einen besseren Einblick zu bekommen.
Die einfache Antwort, so oft wie es geht, überall. Und das war wahrscheinlich die Maßgabe tatsächlich für die ersten 1,5 Jahre. Mhm. Angefangen von Intranet-Artikeln. Ich würde tatsächlich die Roadshows, das war eines der wichtigsten. Also was heißt bei uns Roadshows? Roadshows deswegen, weil wir zu allen Märkten gefahren sind. Wir sind aber auch in Team-Meetings, egal von welchen Funktionen, reingegangen. Und das ist halt so, das erste Team-Meeting war erfolgreich, die fanden es super spannend, haben es dem nächsten Kollegen erzählt. Der hat gesagt, wollt ihr nicht auch mal zu uns kommen? Und so hat sich das ergeben. Und wenn ich sage Roadshows und solche Funktionen, dann reden wir mittlerweile, ich vermute, dass wir sicherlich schon deutlich über 100 von solchen Events gemacht haben, Größenordnung zwischen 5 und 150 Personen. Und das heißt, mittlerweile haben ungefähr 3000 Leute bei uns mal persönlich kennengelernt. Was übrigens auch ein Erfolgsfaktor ist, dass man uns persönlich kennt und nicht über reinen Namen. Und ja, wir haben auch ein Postfach, der heißt datascience@stada.de. Ja? Aber eigentlich kennen die Leute uns persönlich. Was haben wir noch gemacht in Kommunikation? Wir haben Newsletter verschickt. Wir haben, so wahrscheinlich bei vielen Unternehmen, wir haben so Bildschirme in den Büros hängen und haben natürlich auf den Bildschirmen was gemacht. Wir haben eine Zeitung, die wir zweimal im Jahr, glaube ich, rausgeben und oder sogar viermal im Jahr, und da hatten wir eine große Doppelseite. Und so hat es eigentlich, ja, ich glaube, wirklich ergeben. Und das Lustige ist, wir haben für StartupGPT so ein Live-Dashboard. Das steht da vorne im Büro. Das ist ein ganz großer Bildschirm und da steht drauf, wie viele aktive Nutzer der letzten 7 Tage haben wir eigentlich. Und jedes Mal, wenn wir eine Roadshow gemacht haben, jedes Mal, wenn wir irgendeine Kommunikation rausgeschickt haben, konntest du sehr gut sehen, wie direkt im Anschluss natürlich die Zahlen nach oben gegangen sind, was auch super motivierend war. Und tatsächlich war auch super motivierend, dass andere Leute hier durch unser Büro gegangen sind und natürlich die Frage gestellt haben, was ist denn das? Ja, weil also wir sind die einzige Abteilung, die einen großen Bildschirm in der Abteilung stehen haben, wo in Echtzeit KPIs laufen, und Gott sei Dank verändert sich da auch was. Ja, also es ist nicht so ein KPI, wie der 7 Tage lang gleich ist und einmal in der Woche verändert es sich, sondern nein, dann geht man mittags zum Mittagessen und kommt zurück und dann hat 10 neue Nutzer. Und das hat das schon so richtig Dynamik reingegeben.
Super. Neben Kommunikation ist ja Ausbildung häufig noch ein absoluter Schlüsselfaktor. Was macht ihr da?
Also unser Vorteil ist, glaube ich, dass wir diese ganze Journey schon mal gemacht haben. Nämlich vor 5 Jahren haben wir angefangen, unsere Data Analytics Journey zu machen. Ich sage mal ganz grob, vor 5 Jahren waren wir wahrscheinlich eher ein Excel-getriebenes Unternehmen und haben dann angefangen, uns mehr in Richtung Dashboards zu entwickeln und haben unser Data Hub aufgebaut und so weiter und haben da extrem viel investiert in Kommunikation und in Trainings. Also haben Power BI Trainings gemacht. Wir hatten zu der Zeit sehr viel Alteryx genutzt. Und damals auch noch Tableau Trainings gemacht und so weiter. Das heißt, wir haben schon eine Analytics Academy. Die haben wir jetzt genutzt und haben die jetzt ausgebaut, indem wir, wahrscheinlich am Anfang jede Woche, später mal alle 2 Wochen entweder Trainingssession, Drop-in-Session, irgendwelche Session haben. Von AI für Beginners zu AI für Fortgeschrittene. Wir machen Copilot-Trainings, Copilot-spezifische Trainings für zum Beispiel Copilot mit Excel und so weiter. Also Trainings finden bei uns, ich würde behaupten, im Schnitt 1 bis 2 pro Woche statt.
Ja, okay. Macht ihr das alles online oder wie ist da die Strategie?
Die Antwort heißt, wie immer, es kommt drauf an. Ich würde sagen, die meisten sind virtuell. Absolut. Ja, wir sind ein internationales Unternehmen, also unser Headquarter, und da sitze ich auch, ist hier in Bad Vilbel. Aber wir haben, die meisten Menschen sitzen zum Beispiel in Serbien, weil da unsere größte Produktion ist. Und also wir sind eigentlich fast alles virtuell. Wenn wir häufig zu solchen Roadshows fahren, und da haben wir wirklich viel Zeit rein investiert, dann ist es so, dass wir ganz häufig eine Roadshow gemacht haben und danach noch ein Training. Und das war dann zum Beispiel persönlich. Ja, oder das haben uns Kollegen eingeladen zum mach du mal bitte für meinen Bereich ein Training und die waren alle an einem Standort, dann machen wir das auch persönlich. Ich würde sagen, so ungefähr wahrscheinlich 80-90% ist virtuell.
Okay, super. Christian, wir könnten noch ewig weiter plaudern, aber unsere Zeit ist um. Jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss, so ein bisschen zusammenfassend von dir. Was sagst du oder was ist jetzt deine Empfehlung für andere Unternehmen, die jetzt eben AI erfolgreich, einführen haben die meistens schon, aber jetzt zum Erfolg führen wollen? Was sagst du, sind die wesentlichen Punkte, auf die man achten sollte?
Also ich glaube, ein Punkt ist definitiv einfach machen. Einfach loslegen, einfach ausprobieren. Nicht so viel über Governance und solche Dinge am Anfang Gedanken machen, weil das Ziel ist, es Value zu kreieren. Und das sollte man einfach mal loslegen. Ich will gar nicht sagen, dass Governance nicht wichtig ist. Ja, Governance ist wichtig. Ja, aber du musst erstmal es schaffen, dass die Organisation das als was Positives ansieht und dass es einen gewissen Hype gibt. Also anfangen ist, glaube ich, das Wichtigste. Einen guten Partner finden. Ja, ich glaube nicht, dass es heute einer gibt, der das alles komplett alleine kann. Such dir einen guten Partner, der das schon mal gemacht hat. Da ist leider da draußen natürlich sehr viel. Ich glaube, ich kriege jeden Tag 3 Anrufe und von Sachen, ich kann das auch oder wir können das auch. Ich frage immer, was haben Sie denn schon konkret gemacht? Mhm. Ja, weil ich halt eben oder wir gehen dahin, dass andere bitte die Fehler erstmal machen und die Kinderkrankheiten hinter sich bringen, damit wir es dann ohne Kinderkrankheiten. Ich glaube, das, was noch ein Punkt ist, ist, ich würde schon immer auf Return on Invest gehen. Ich würde mir schon immer angucken, was ist denn der Value dahinter? Und die Dinge machen, die wirklich Value sind. Und vielleicht als letzten Punkt, so früh wie möglich die Kollegen aus den Fachbereichen mit dazu nehmen. Weil das ist keine IT-Exercise. Ja, oder keine, die ich im stillen Kämmerlein mache, sondern meiner Erfahrung nach ist häufig 80% gut genug, wenn die dafür richtig genutzt werden. Also zum Schluss kommt es auf die Nutzung an und nicht, ob du jetzt den letzten 0,1% Forecast Accuracy erreicht hast oder nicht. Das ist ehrlich gesagt nicht so wichtig. Mhm. Wichtig ist, wird es wirklich genutzt, wird es wirklich adopted. Danach kann ich mich immer noch darauf konzentrieren, es vielleicht doch nochmal ein bisschen besser zu machen. Erstmal wirkliche Nutzung, Anwendung, Adoption, Lernen, Erfahrung sammeln, solche Dinge.
Mhm. Prima. Christian, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen tollen Einblick und Überblick über eure AI-Strategie.
Hat mich gefreut.
Euch alles Gute, viel Erfolg weiterhin mit der Strategie.
Danke.
Wir sehen uns bestimmt demnächst auf einer der vielen Veranstaltungen wieder. Und bis dahin sage ich nur Tschüss und bis bald.
Danke, Tschüss.